SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Dilek Gürsoy ist Herzchirurgin, die erste Ärztin in Europa, die ein Kunstherz implantiert hat. 2019 auch mal zur Medizinerin des Jahres gewählt. Eine sehr erfolgreiche Ärztin also. 1976 in Neuss bei Düsseldorf geboren, als viertes Kind einer türkischen Gastarbeiterfamilie. Und über ihren Werdegang und ihren beruflichen Alltag hat sie ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist. Ich stehe hier, weil ich gut bin. Untertitel: Allein unter Männern, eine Herzchirurgin kämpft sich durch. Willkommen bei Tandem, Frau Gürsoy.
Ja, hallo, ich freue mich sehr.
Ich stehe hier, weil ich gut bin. Warum ist dieser Satz aus Ihrem Buch offenbar so zentral, dass er einen guten Titel abgibt? Was für Erlebnisse stecken dahinter?
Da stecken erstmal viel, viel Arbeit dahinter, viel Fleiß, viel Disziplin, viel Leidenschaft. Und ich bin halt nun mal gut in dem, was ich tue, und ich muss mich auch nicht verstecken. Und das muss man halt manchmal auch mal erwähnen, weil es sonst kein anderer für uns tut.
Wer ist uns?
Uns als erfolgreiche, selbstbewusste Frauen, die sehr gut wissen, was sie können, aber auch sehr gut wissen, was sie nicht können. Und manchmal muss man halt nicht bescheiden bleiben, sondern ein bisschen selbstbewusst nach vorne treten und sagen, hier sind wir, weil wir gut sind.
Unser Gast heute ist Dilek Gürsoy, Herzchirurgin, die in Europa als erste Ärztin ein Kunstherz implantiert hat. 2012 war das, Frau Gürsoy. Als Laie stelle ich mir vor, dass Sie sich daran noch gut erinnern können. Oder eigentlich an jede Transplantation. Oder ist das für einen Profi irgendwann Routine, selbst so ein Eingriff?
Ja, eine Kunstherzimplantation ist eigentlich fast nie Routine, weil das ja schon ein großer bewegender Moment ist, sowohl für den Patienten als auch für den Angehörigen, als auch aber für mich als Chirurgin, weil es ist schon was Besonderes. Und die erste Implantation 2012 ist zwar als Schlagzeile immer gut, das habe ich mittlerweile mitgekriegt, aber da steckt so viel Arbeit vorher und nachher, dass das nicht das widerspiegelt, was ich eigentlich da reingesteckt habe und noch immer da reinstecke, damit es noch bessere Systeme gibt in der Zukunft.
Was meinen Sie damit, die viele Arbeit, die da drin steckt, drumherum?
Ja, also da steckt, hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt, viel Fleiß und viel Disziplin mit da drin, weil niemand gibt mir eine Herzoperation, weil ich Dilek aus Neuss bin, sondern nur dann, wenn ich auch fleißig und talentiert jemandem zuarbeite. Ich habe immer für den Patienten zugearbeitet als Ärztin, weil es ist immer für mich wichtig, einen zufriedenen Patienten zu haben, denn dann habe ich gelernt, wird man erfolgreich, man wird gesehen und wird gefördert. So war das bei mir damals. Und das habe ich mir sehr verinnerlicht und habe immer für den Patienten gearbeitet. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, auch für die nächste Generation.
Sie sprechen ja von der Schönheit der Herzchirurgie im Vergleich zu den offenbar gröberen Eingriffen im Bauchraum oder so. Können Sie das näher erklären, möglichst ohne dass Hörer in Ohnmacht fallen?
Ja, nein, es ist so. Natürlich, ich habe damals meine erste Operation gesehen, da war der Brustkorb schon offen und ich habe sofort auf das schlagende Herz geguckt und das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Das kann man sich auch, glaube ich, als Laie sehr gut vorstellen. Und dann natürlich noch was noch mehr Besonderes, wenn man halt dieses erkrankte Herz, was dann auf dem Tisch liegt, dann so, wie sagt man, therapiert oder Bypass anlegt oder Klappen implantiert, dass es dann wieder gesünder ist und für den Patienten auch viel besser ist später. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Es ist auch, hat auch aber viel mit Ehrfurcht und Demut zu tun, weil kleinere Fehler haben da größere Auswirkungen als wie bei anderen Organen eventuell. Natürlich dort auch, aber im Herzen wiederum was anderes. Und das prägt bei jeder Operation.
Sehen eigentlich alle Herzen gleich aus?
Also anatomisch gesehen, klar, haben sie ihre Strukturen, ihre Gefäße, ihre Abgänge, aber letztendlich steckt in jedem Herzen eine Geschichte und das kann man denen so ein bisschen auch dann ansehen, wenn sie natürlich eine koronare Herzerkrankung haben, wenn sie schon was mitgemacht haben und schwächer schlagen oder wenn die Herzklappen verkalkt sind, kann man zum Teil abtasten und sehen oder genauso auch die Koronararterien. Also jedes Herz sieht anatomisch vielleicht sehr gleich aus, aber die Erkrankungen können unterscheiden und diese, je nach Erkrankung, können das Herz auch anders ausschauen, ja.
Und bleibt das Herz denn im Patienten drin oder nehmen Sie das auch in die Hand?
Also ich nehme es, kommt darauf an, was für eine Operation wir durchführen. Wenn es eine normale Herzklappen- oder Bypass-Operation ist, nehme ich es in die Hand, in die linke Hand so ein bisschen, hebe es heraus und gucke mir alle Strukturen an, die ich zu versorgen habe oder auch die Herzklappen. Und bei einer richtigen Kunstherzimplantation schneide ich es tatsächlich komplett raus, ja.
Nimmt man dabei dann auch den Patienten oder die Patientin so richtig als Menschen wahr, also der eine Geschichte und einen Hintergrund und eine Familie hat, oder sind Sie da total aufs Herz und Ihr Handwerk konzentriert?
Also klar, vorher als gute Chirurgen oder Chirurgin müssen wir natürlich den Patienten vorher selber aufklären, wenn möglich, wenn er ansprechbar ist. Das tue ich dann auch, rede mit dem Patienten, nehme alles an Gefühlen wahr und auf, was dieser Patient mir vermittelt. Das ist auch wichtig, denn er muss auch sicher sein, dass er das auch vermitteln konnte, weil Herzpatienten sind immer was ganz Besonderes, sage ich immer. Sie wissen, wer ihm dagegen übersteht. Sie wollen ernst genommen werden, wie jeder Patient auch, weil sie natürlich einem etwas anvertrauen, was es nur einmal gibt, und zwar das Herz. Aber während der Operation mit dem ersten Cut, sage ich da immer, deshalb blende ich das auch relativ schnell aus, denn dann muss alles zügig und schnell gehen und da gibt es keine Zeit für Emotionen oder sonst irgendetwas. Da bin ich ganz fest konzentriert auf die Sache und dass das alles gut wird.
Wenn Ihre Patienten nicht unter Narkose stünden, dann wüssten Sie, dass Ihre Chirurgin, die Frau Dr. Gürsoy, ein großer Gladbach-Fan ist. Denn bei Ihnen im OP geht es während der Eingriffe offenbar viel um Fußball. Ist das wirklich wahr?
Ja, mein erster Chef und mein Mentor, Herr Professor Körfer, ist natürlich auch Fan und Mitglied und ist auch im Aufsichtsrat mit dabei. Und dann ist das natürlich immer Thema und gerade erst recht, wenn man aus Neuss kommt, um die Ecke. Und dann kennt man natürlich nur Gladbach von klein Kind auf. Und ich bin dann auch Mitglied geworden 2011, als es dann in der Relegation gegen Bochum dann, wir es dann gerade so knapp geschafft haben, habe ich gesagt, ab 2011 musst du jetzt auch Mitglied werden, damit es der Borussia besser geht und seitdem geht es uns tatsächlich besser. Will ich mir mal so ein. Aber ja, es macht Spaß. In ruhigen und in nicht so gefährlichen Momenten reden wir darüber und es macht auch Spaß, ja.
Das heißt, es wird tatsächlich auch geplaudert während so einer OP. Und wie viel haben Sie nach der Operation noch mit dem Patienten zu tun oder mit der Patientin?
Ja, da fängt eigentlich für den Chirurgen eigentlich die richtige Arbeit erst an, sage ich ja immer. Weil der chirurgische Eingriff wird nach einer gewissen Zeit erlernt. Man wird routinierter, man wird erfahrener. Aber das postoperative Management danach ist natürlich, wie ich finde, immer das A und O mit der Aufklärung zusammen vor der Operation. Weil damit ist es einfach nicht getan, den Patienten zu operieren, zuzumachen und einfach abzugeben. Wir sind verpflichtet, als Chirurgen auch diesen Patienten, bis er nach Hause entlassen wird, zu versorgen, zu umsorgen. Und darauf lege ich halt den größten Wert. Zusammen mit den Schwestern, mit den Pflegern, die auch ihr Bestes geben. Denn die sind auf meine Informationen angewiesen, was ich während der Operation erlebt habe. Und ich bin dann auf deren Informationen angewiesen, wenn ich dann später dann die Visite mache. Also das ist eine Symbiose, die sehr wichtig ist und ganz besonders für den Patienten.
Und wie geht's Ihnen da emotional oder ist man da einfach, ist das einfach Routine? Also wenn man jemanden am Herzen operiert hat und den dann besucht und guckt, wie es ihm geht?
Also ganz ehrlich, wenn man auf die Intensivstation geht am nächsten Tag oder vielleicht noch am selben Tag nach ein paar Stunden, dann guckt man erstmal auf diesen Drainagekasten. Das sind so eine Verbindung zu den Schläuchen, die noch innerhalb des Körpers liegen, damit noch so ein bisschen Restblut oder seröse Flüssigkeit noch ablaufen kann. Und mein erster Blick geht immer dahin und gucke, ob es auch tatsächlich nicht nachgeblutet hat. Da bin ich ganz ehrlich. Und dann schaue ich auf die Vitalwerte und gucke, alles in Ordnung. Und dann ist man natürlich viel, viel beruhigter. Und das macht man entweder mehrmals am Tag oder halt weniger am Tag, je nachdem, wie der Eingriff war.
Kann man denn eine oder auch mehrere Operationen machen? Ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor, so eine Herz-OP.
Ja, je nachdem, wo man arbeitet, in welchem Haus man ist und was für eine Schlagzahl dieses Klinikum hat, können diverse Chirurgen auch zwei Eingriffe machen, manchmal auch drei. Das ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe immer in etwas kleineren bis mittleren Häusern gearbeitet. Ausgebildet bin ich ja in einem sehr, sehr großen Zentrum und da habe ich schon miterlebt, wo die Oberarztkollegen damals auch drei Operationen hintereinander durchführen mussten. Aber das war auch immer ein eingespieltes Team, sodass immer das standardisiert ablief und auch relativ zügig über die Bühne ging meistens.
Dilek Gürsoy ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Herz- und Kunstherzchirurgin aus Neuss. Sie hat, es ist in der Tat eine gute Schlagzeile, vor 8 Jahren ihr erstes künstliches Herz eingepflanzt, als erste Frau damals in Europa. Wissen Sie, wie es dem Patienten dann danach und seither mit ihrem Herzen ergangen ist?
Ja, also der Patient war sehr, sehr schwer krank natürlich, sonst hätte er diese Operation ja nicht gekriegt. Der postoperative Intensivverlauf war natürlich auch ein bisschen länger als bei normal operierten Patienten. Er hat eine gewisse Zeit sehr, sehr gut überlebt. Ich glaube so um die 3 Jahre, ich bin mir aber jetzt nicht genau sicher und dann ist er leider Gottes verstorben. Den Grund habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber genau das kann ich zum ersten Patienten sagen. Aber es gibt auch Patienten, die deutlich länger leben, maximal 5 Jahre. Dann werden sie eigentlich relativ zügig dann auf die Transplantationsliste gesetzt und werden dann, wenn sie Glück haben, transplantiert.
Das heißt, es ist einfach ein Stück Lebensverlängerung, aber man kann jemanden nicht wieder gesund machen, indem man ihm ein Kunstherz einpflanzt.
Also es ist nur eine Überbrückung bis zur Transplantation, leider Gottes, aktuell noch. Der aktuelle goldene Standard der terminalen Herzinsuffizienz ist immer noch die Herztransplantation, weil die aktuellen Systeme, die wir auf dem Markt haben, und damit meine ich das totale Kunstherz, da haben wir nur ein verfügbares System, welches halt pneumatisch, also mit Luftdruck gesteuert wird und einen 7 Kilo schweren Antrieb hat, mit dem der Patient mit sich schleppen muss. Und dieses gilt leider Gottes nur als Überbrückung. Aber das ist es ja, weshalb ich gerade auch dieses Buch schreibe, diese ganze mediale Präsenz. Ich will einfach dafür sorgen, dass es Kunstherzsysteme gibt, totale, die nicht als Überbrückung gelten sollen, sondern als Dauerlösung für den Patienten und der Patient nicht mehr auf den Tod eines anderen angewiesen ist. Dafür lebe ich und dafür kämpfe ich.
Was ist die größte Schwierigkeit, die es da zu überwinden gibt, wenn man ein Kunstherz entwickeln will?
Also ich bin ja aktiv seit 2010 an der Entwicklung eines neuen totalen Kunstherzens mit beteiligt, welches elektrisch betrieben sein soll und dass keine Kabel aus der Bauchdecke rausgucken haben soll, wie es das aktuelle System jetzt gerade hat. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir die besten Ingenieure in Deutschland haben. Wir haben die besten Chirurgen in Deutschland. Das Problem ist aber, dass wir nicht die best ausgerüsteten Tierlabore haben, die so bestückt sind, dass wir diese Tiere, an denen wir halt unsere Versuche machen, bestens versorgen können. Deshalb müssen wir meistens dann halt ins Ausland. Das ist dann meistens dann halt Amerika, leider Gottes, weil dort es halt alles besser funktioniert. Und nicht meines Erachtens, sondern vieler Leute Erachtens ist das Geld ein ganz, ganz großes Problem. Wenn wir eine Unterstützung hätten, wo mehr Geld da ist, würden diese Versuche natürlich auch ein bisschen öfter stattfinden, regelmäßiger stattfinden können. Und wie gesagt, all das braucht, damit das Ganze weiterläuft, halt Geld. Und ich sage immer, hätten wir das Geld, was in die Automobilindustrie reingesteckt wird in der Kunstherzforschung, dann hätten wir schon ganz andere Herzen auf dem Markt.
Sie haben aber trotz dieser Vision und trotz dieser Unternehmungen bisher nicht habilitiert oder sich für Forschung und Lehre als Hauptbereich entschieden. Ist es das Operieren mit den Händen? Sind es die Patienten oder was hält Sie in der Praxis?
Also es ist ein ganz, ganz gutes Thema, das Sie jetzt gerade anschneiden, weil viele verbinden natürlich mit so einer Arbeit, dass man mindestens Professor ist oder habilitiert ist oder hast du nicht gesehen. Klar ist die Wissenschaft sehr, sehr wichtig und ich finde toll, dass Kollegen das auch machen oder Kolleginnen. Ich habe damals den Weg gewählt, dass ich halt viel operieren möchte, viel sehen möchte und damals habe ich mich schon als junger Assistenzärztin nicht für eine Universität entschieden, sondern für das große Herzzentrum in Bad Oeynhausen, wo auch das Credo galt, wer operiert, bleibt, ne? Und nicht wer schreibt, der bleibt. Und das wusste ich schon damals und habe mich dann mehr auf das Handwerk konzentriert, nebenbei sicherlich auch die ein oder andere Veröffentlichung gemacht, die aber natürlich noch lange nicht so viel ist wie manche meiner Kollegen oder Kolleginnen. Das ist aber auch okay. Ich habe diesen Weg halt bewusst nicht gewählt, aber das soll auch nicht heißen, dass ich damit nicht auch jederzeit anfangen kann. Ich habe mich in der Praxis etabliert. Ich bin maßgeblich an der Entwicklung von neuen Kunstherzen beteiligt, chirurgisch. Und das muss mir mal erstmal jemand nachmachen. Und wenn er das nicht kann, bin ich sehr gerne bereit, ihm oder ihr jederzeit zu helfen und sie dabei zu unterstützen.
Sie haben sich für die Herzchirurgie während des Medizinstudiums entschieden, aber Ärztin werden wollten Sie natürlich schon viel früher als Schülerin. Was zog Sie an? Wissen Sie das noch?
Ja, natürlich. Ich bin ja mit dieser Schwarzwaldklinik-Mentalität groß geworden. Und meine Mutter lag oft in den 80ern im Krankenhaus und ich habe diese Atmosphäre und auch diesen Geruch im Krankenhaus gemocht tatsächlich als Kind. Und natürlich, als ich diese Menschen gesehen habe, die meiner kranken Mutter damals geholfen haben, das hat mich geprägt. Ob es nun Arzt ist oder Schwester ist, ich bin denen zu Dank verpflichtet, dass sie meiner Mama damals geholfen haben. Und das hat mich sicherlich als kleines Kind sehr, sehr geprägt.
Wenn man dann sagt, ich will Ärztin werden, in den frühen 80ern war das wahrscheinlich, als Mädchen und als Gastarbeiterkind, ist man da bei uns auf oder ist man da auf Skepsis gestoßen?
Nein, also gar nicht. Ne? Also ich bin zwar das Kind von einer immer noch Analphabetin meiner Mutter und von meinem Vater, die zwar aus tiefsten Anatolien kommen, aber trotzdem sehr visionär waren. Ja, das haben sie dann vielleicht auch hier in den Jahren, wo sie hier gearbeitet haben, in Deutschland auch vielleicht gelernt. Aber ich habe auch eine sehr, sehr selbstbewusste Mutter, die mir von vornherein klar gemacht hat, Kind, du kannst hier alles, was du willst, hier erreichen, nutzt die Chancen und das habe ich dann auch getan. Also Skepsis war nie Thema bei mir, ganz im Gegenteil. ich bin, glaube ich, da, wo ich bin, weil ich auch von meiner Umgebung, von kleinem Kind auf immer unterstützt und protegiert wurde. Nie einen drauf auf den Kopf so gekriegt habe, sondern einfach mit jedem, was ich, alles, was ich getan habe, ob richtig oder falsch, immer motiviert worden bin. Und das ist sehr wichtig, auch heutzutage natürlich.
Außer, dass Sie am Ende der Grundschulzeit keine Gymnasialempfehlung bekamen, was ja ganz offensichtlich eine Fehleinschätzung seitens der Lehrer war. Haben Sie eine Erklärung dafür? Oder wie haben, das hat Sie damals nicht gekratzt oder Ihr Selbstbewusstsein nicht einknicken lassen?
Ja, ich habe das gar nicht erst so wahrgenommen, ehrlich gesagt. In der Schule wurde ich immer unterschätzt. Das ging bis zum Abitur so, weil ich mich auch nicht so gegeben habe, wie ich das zum Beispiel im Kindergarten getan habe oder bei meinen Erziehern. Weiß ich nicht, warum das so war. Ich hatte auch nie den Druck, irgendjemandem beweisen zu müssen, wie toll ich bin. Auch, dass ich die Realschuleinstufung bekommen habe und viele andere auch meiner Jahrgänge, auch vielleicht sogar nur Hauptschuleinstufung, das ist damals ein Fakt gewesen. Ich hatte halt Glück, dass ich einen Erzieher hatte, der mich besser kannte, aber es gibt auch viele von meiner Generation, die vielleicht die Hauptschule oder dann doch die Realschule besucht haben und dann es dann aber trotzdem noch geschafft haben, den Sprung aufs Gymnasium. Diese Fallbeispiele gibt es auch. Das war eine Zeit, so war das damals, aber da muss man sich jetzt auch nicht tot diskutieren, finde ich, darüber. Also das ist, ich sage immer, man kann das Schicksal, es ist festgeschrieben, sage ich immer, und es kommt, wie es kommt.
Sie haben sich auch nie als Migrantin gesehen oder als Deutsche mit türkischen Wurzeln. Welche Haltung zu Herkunft oder welchen Begriff von türkischer und deutscher Heimat haben Ihre Eltern Ihnen vermittelt oder vorgelebt?
Ja, das ist so. Also ich bin hier in Neuss geboren, aufgewachsen und ausgebildet worden. Und dann ist natürlich Neuss auch meine Heimat. Aber was auch ein ganz großes Faktum ist, dass ich halt nun mal Eltern habe, die aus der Türkei kommen. Darauf bin ich auch stolz. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich liebe diese Kultur in der Türkei. Ich liebe unsere Kultur. Und es ist schön, dass man die mischen kann und daraus etwas Neues produzieren kann. Was wäre Deutschland jetzt, wenn es diese deutsch-türkische Community nicht geben würde? Ja, das macht das Ganze doch alles nur schöner und bunter, das Ganze. Und das hat mich geprägt. Das hat viele andere Kinder auch geprägt. Und das hat aber auch deutsche Familien und Kinder geprägt. Also, dass man da immer wieder diskutieren muss. Oder ich habe so manchmal, wenn ich jemanden frage, eine offensichtlich türkischstämmigen, woher kommst du? Und die sagt dann, ja, ich komme aus Frankfurt. Eigentlich ist gemeint, woher kommst du ursprünglich oder deine Eltern? Ja. Ich mag diese Diskussion nicht. Ne? Es ist schön, meine Eltern kommen aus der Schwarzmeerküste, aus Ordu, Ayvaste und meine Heimat ist Neuss. Es ist doch alles gut. Ich finde nicht, dass wir immer alles so diskutieren müssen und uns irgendwie in eine Richtung ziehen lassen müssen. Ne? Also wieso kann man nicht beides sein? Ne?
Wie halten Sie Kontakt? Sie haben auch andere Familien in Deutschland, Onkel, Tante und einer Ihrer Brüder ist hier. Andere sind in der Türkei, zum Beispiel noch ein Bruder. Sind Sie dann regelmäßig dort oder trifft sich die Familie?
Ja, natürlich. Ne? Also fast jede türkischstämmige Familie ist mindestens mittlerweile einmal im Jahr in der Türkei. Vielleicht durch Corona bedingt, vielleicht jetzt nicht öfter, aber sonst in den letzten Jahrzehnten ist es sogar auf 2-3 Mal hochgegangen. Natürlich hat man den Kontakt zu der Familie und wenn man halt in Urlaub möchte, gehen halt türkischstämmige halt nicht nach, was weiß ich, Mallorca, da gehen dann halt dann nach Bodrum oder Antalya. Ist auch gut. Da finde ich überhaupt die Hotels viel besser und das Essen auch besser.
SWR2 Tandem, heute mit Dilek Gözoy, Herzchirurgin aus Neuss, die in einem Studio WDR mit uns verbunden ist. Und die nicht nur aus Gründen der Gleichberechtigung darauf aufmerksam macht, dass bei uns sehr wenige Frauen am Herzen operieren. Sie sagen sogar, Frau Gözoy, Herzchirurgie sei Frauensache. Warum?
Wir sind einfach empathischer zum Patienten. Also das ist einfach auch ein Fakt. Ne? Wir hören viel besser zu. Und das spiegelt sich auch sofort wieder zurück. Also ich bilde mir jetzt nichts ein. Ich bin jetzt schon fast 20 Jahre dabei und kann das sehr gut einschätzen und habe auch viel, viel beobachtet und habe einfach gesehen, dass die Patienten bei uns, Frauen, sich besser aufgehoben fühlen. Das ist einfach so. Auch postoperativ, wenn wir sie dann besuchen und ihnen ein Lächeln geben, ist das was ganz anderes, als wenn man dann stur vor dem Bett steht und einfach alles so abnickt. Ne?
Ja, das werden ja nicht alle Männer immer so machen, oder?
Nein, haben Sie ja auch recht. Aber ich will mir halt dieses Bild vor Augen führen, immer wie das wäre, wenn wir mehr Frauen wären. Dann würden sich automatisch auch die Männer, glaube ich, anders bewegen und auch das System anders funktionieren. Es ist aktuell Männer dominiert, das ist nun mal ein Fakt. Woran es gelegen hat, gut, weil die Frauen vielleicht nach einem gewissen Jahr gesagt haben, das mache ich jetzt alles nicht mehr so mit, keine Familie, keine Kinder und keine Freizeit und so weiter und so fort. Und das ist dann halt die Aufgabe von uns, die es in der Chirurgie oder Herzchirurgie geschafft haben, das zu ändern. Und das werde ich halt auch versuchen.
Wie sind denn die Quoten aktuell? Wissen Sie das?
Also in der Chirurgie haben wir nur 5% in Führungspositionen. In der Herzchirurgie haben wir aktuell keine herzchirurgische Chefin. Was auch ein Armutszeugnis ist, wie ich finde, weil wir haben genug qualifizierte Chirurginnen, Herzchirurginnen, die absolut gut sind, besser sind als ich. Und die müssen halt auch nach vorne. Und warum sie es jetzt nicht sind, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Vielleicht sind das persönliche Gründe oder vielleicht ist das System, in dem sie gerade aktiv sind, auch nicht so ganz frauenkonform. Ich weiß es nicht. Ich will es auf jeden Fall. Ich will eine Führungsposition. Ich will mein eigenes Konzertzentrum leiten, weil ich weiß, dass ich das sehr gut kann. Nicht nur chirurgisch, sondern auch menschlich und auch forschungstechnisch. Und ich sage das, dass ich das will und fordere alle Frauen auf, die meinen, dass sie gut sind, die auch etwas bewegen wollen, einfach mal die Chefetagen mal anzuklopfen und zu sagen, jetzt bin ich dran und jetzt will ich das.
Aber es scheint was zu sein, was einen ganz fordert. Habe ich das richtig verstanden, als Sie gerade sagten, Herzchirurg und Familie passt nicht besonders gut zusammen?
Mhm. Ja, ich war ja in mehreren Krankenhäusern jetzt tätig und in einem Krankenhaus habe ich gesehen, dass die Herzchirurgie doch standardisiert und also so standardisiert sein kann, auch im Chirurgischen, auch in der Planung der Operation, dass man pünktlich die Klinik um 16 Uhr verlässt. Es geht. Es gibt aber auch Kliniken, wo das halt eben auch nicht der Fall. Das ist vielleicht sogar 90% der Fälle, wo man um 7 Uhr anfängt und spätestens um 19 Uhr vielleicht die Klinik verlassen kann. Das ist aber, finde ich, immer ein Problem der Geschäftsführung und des Chefarztes, der diese Klinik gerade leitet. Weil ich habe, wie gesagt, Fallbeispiele gesehen, wo das geht, wo der Chef willig ist, wo der Chef weiß, okay, um 16 Uhr müssen die Operationen jetzt durchgeführt sein, damit alle zufrieden nach Hause gehen können. Also ich sage immer, der Fisch stinkt ja immer meistens vom Kopf. Und wenn der Chef diese Strukturen so aufsetzt, dann wird es sich auch ändern. Ja? Aber wenn auch der Chefarzt sich den Strukturen beugt, dann funktioniert gar nichts. Nur weil er irgendeine bestimmte Zahl durchbringen will im Jahr. Ich habe oft Chefärzte erlebt, die gesagt haben, in diesem Jahr muss ich 2000 Herzoperationen durchgeführt haben. Ja, das geht aber nur mit einem Team, das er natürlich dann auch so einen Druck gibt und diese dann auch mitmachen, weil sie dann meinen, sie würden nicht ausgebildet oder hassen irgendwelche absurden Sachen. Und das kann es halt eben nicht sein. Ne? Und das ist das, was ich anfange, was mir schon immer nicht gefallen hat, dass dieser Druck immer auf die nächste untere Etage weitergegeben worden ist, dass dann am Ende der Patient der Leidtragende gewesen ist.
Hatten Sie dann als Frau auch das Gefühl, dass Sie sich mehr anstrengen mussten, um Ihren Weg zu gehen und da immer selbstverständlich ernst genommen zu werden?
Mhm. Natürlich, als ich angefangen habe im Studium, wurde das mir auch so vermittelt, als Frau musst du das Zweifache, Dreifache geben. Aber nach einer gewissen Zeit habe ich mir gesagt, warum? Na, warum muss ich, wenn ich talentiert bin, jetzt irgendwie jemandem beweisen oder 2 Stunden länger in die Klinik bleiben, damit ich weiterkomme als jeder andere Mann? Das habe ich noch nie vertreten und vertrete es immer noch nicht. Ich möchte, wenn ich gut bin, wenn ich talentiert bin und mein Patient zufrieden ist, will ich auch nicht das Dreifache, Vierfache geben müssen. Ich muss nicht irgendjemandem beweisen, dass ich gut bin. Ich muss mich nur dem Patienten beweisen und sonst niemandem. Also ich habe nie gearbeitet, damit der Chef mich toll findet, ob er mein vorgesetzter Oberarzt mich toll findet. Ich habe nur immer für den Patienten gearbeitet und für sonst nichts anderes. Und das ist auch immer mein Appell an die junge Generation, gerade der weiblichen Generation. Wir müssen nicht immer das Zweifache, Dreifache geben. Das vermitteln wir den männlichen Kollegen so, die nehmen das dann auf und sehen das dann automatisch so. Ne? Also, ja, die muss das Zweifache, Dreifache bieten. Nee, eben nicht. Ne? Wir müssen das, als Frau können nur wir das ändern in den Köpfen der Männer. Und das versuche ich mal vorzuleben.
Vielleicht hat das ja auch damit zu tun, dass Ihre Mutter auch schon keine türkische Hausfrau war, die zu Hause blieb, die stand in Neuss am Fließband und baute Vergaser zusammen. War sie Ihnen ein Vorbild?
Ja, natürlich. Wenn eine Frau da 8 Stunden lang am Fließband steht und Akkord arbeiten muss, dann kann ich nicht rumjammern, wenn eine Operation mal 2 Stunden länger dauert. Das gibt es nicht. Das habe ich auch immer versucht zu vermitteln. Das hat mich auch sicherlich auch geprägt, dass ich, wenn so eine Herztransplantation anstand und wir dann, wie gesagt, diese 2 Stunden oder 3 Stunden länger stehen mussten, das war für mich okay. Ja? Erstens wollen wir hier dem Patienten was Gutes tun, ihn retten. Und wenn ich das nicht gewollt hätte, hätte ich auch was anderes machen können. Also das ist die Generation der Gastarbeiter, die in den 60ern und in den 70ern gekommen sind, haben so eine schwere Arbeit geleistet, nicht nur die Gastarbeiter, sondern alle in dieser Zeit damals, dass wir eigentlich keinen Grund haben zu jammern und uns mit Luxusproblemchen hier beschäftigen müssen. Also wenn wir etwas erreichen müssen, müssen wir immer hart arbeiten, immer.
Aber auch wenn Ihre Mutter da ein positives Vorbild war, haben Sie sich offenbar dann doch gedacht, also ans Fließband will ich nur nicht.
Ja, weil es meine Mutter auch nicht wollte. Ne? Die ganze Gastarbeitergeneration wollte immer etwas Besseres für ihre Kinder. Das war ja nicht nur meine Mutter und mein Vater, das war jeder in unserem Umfeld. Weil sie haben gesagt, wir haben hier hart gearbeitet unter für uns guten Bedingungen eigentlich, aber das werdet ihr nicht schaffen und ihr habt die andere Chance. Ihr habt die Chance, die Sprache zu erlernen. Ihr habt uns als Eltern, die euch den Rücken stärken, das war bei mir auch so. Und dann habe ich es als Pflicht gesehen, zu studieren und etwas Besseres zu werden als unsere Eltern.
Ihr Vater ist gestorben, da waren Sie erst 10. Wie hat sich das auf die Familie ausgewirkt und vielleicht ja auch auf Ihr Selbstbild und das Ihrer Mutter?
Also als mein Vater starb, war ich 10. Das war auch eine nicht so schöne Nacht damals. Es hat sich jetzt gejährt, 33 Jahre, am 16. Oktober jetzt vor kurzem. Und natürlich macht man sich da nochmal Gedanken, aber auch als kleines Mädchen damals wusste ich, okay, jetzt ist er tot, jetzt ist er weg und das Leben geht trotzdem weiter. So hat auch meine Mutter natürlich weitergelebt. Sie war dann nur noch für uns Kinder da und hat sich an uns festgehalten und hat gesagt, jetzt habe ich keine Zeit für irgendwelche Trauerzeiten oder Depressionen, jetzt muss gearbeitet werden, damit die Kinder durchkommen. Und das haben wir, sowohl ich als auch meine Brüder und gerade mein Bruder hier, mit dem ich ja hier groß geworden bin, auch so gesehen. Ne? Schnell alles über die Bühne bringen, Schule, Studium oder Ausbildung, damit wir der Mutter es ein bisschen einfacher machen. Und so haben wir auch gelebt und das haben wir jetzt auch geschafft, schon seit längerem aber.
Sie hören SWR2 Tandem mit der Herzchirurgin Dilek Gürsoy, die auch über ungleiche Chancen für Männer und Frauen in der Herzchirurgie und überhaupt in leitenden medizinischen Positionen geschrieben hat. War das auch ein Motiv für Ihr Buch über Ihr Leben und Ihren Beruf? Also, dass Sie auf diese Situation hinweisen wollten, um andere Frauen zu unterstützen?
Ja, unbedingt. Weil ich habe jetzt in diesem letzten Jahr, wo ich meine letzte Klinik verlassen habe, viele Gespräche geführt. Eine klare Vision im Kopf gehabt. Ich habe einen Lebenslauf vorzuweisen, der auch nicht ohne ist. Ich habe diese mediale Bekanntheit, ob jetzt nun Glück oder Zufall, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich in diesen Gesprächen gemerkt, dass diese gute Ausbildung, chirurgisches Talent und innovatives forschendes Arbeiten sie gar nicht weiterbringt. Ja? Und da bin ich mir bewusst worden, dass diese berühmte gläserne Decke, die man von der man immer gehört hat als Studentin oder als junge Assistentin, tatsächlich existiert. Aber dann erst, wenn sie wirklich eine selbstbewusste Frau sind, die eine Vision im Kopf hat und die etwas erreichen und bewegen möchte. Und ich bin in diesen Gesprächen immer an den Egos der Herren Chefärzte hängen geblieben. Das ist am Anfang für mich sehr, wie soll ich sagen, erschreckend gewesen. Und dann hat sich das in Richtung interessant entwickelt. Und jetzt sage ich mir, okay, das ist halt wie es ist. Es ist bitter zwar diese Erfahrung zu machen, aber auf der anderen Seite auch gut. Denn anscheinend ist das immer noch ein Problem, selbstbewusste Frau zu sein. Das ist nicht nur in Tansania ein Problem anscheinend, sondern auch mitten in Europa. Und da muss man jetzt seine Wege finden. Ich habe da jetzt auch keine Lust, da mir jetzt zu hocken und rumzuheulen. Ach, wieso sind die denn alle so? Was soll ich denn noch alles machen? Sondern ich habe einen anderen Weg. Das ist okay.
Was sind das denn für Erlebnisse, wenn Sie sagen, Sie sind an den Egos der Herren Chefärzte gescheitert? Was meinen Sie konkret?
Ja, ich habe das ja im Buch auch zum Teil beschrieben, dass ich habe da ein paar Fallbeispiele genannt. Wie ich
sagen
dann,
Sie eins.
Ich bin dann halt, habe mich dann angeschrieben zu einem Gespräch und habe die Vision des Kunstzentrums dann unterbreitet und dann hieß es dann bei dem einen, ja, mal schauen, wir können ja mal gucken und Einstellung, ja, können wir auch mal gucken, wir bleiben am besten mal in Kontakt oder der andere ist überhaupt gar nicht erst rangegangen oder hat die E-Mails, die ich ihm geschrieben habe, erst gar nicht beantwortet. Der andere meinte dann wiederum nach einer gewissen Hospitation, als er als chirurgisch halt nichts auszusetzen hatte, dass ich dann eigentlich ihm, was hat er gesagt? Ich müsse lernen zu dienen. Und als ich dann nachgefragt habe, wie dem Patienten, da meinte er, nee, dann dachte ich, okay, dann halt anscheinend ihm. Das sind so Sachen, ich wusste gar nicht, dass es so etwas noch gibt, weil ich dachte, ich bin erwachsen, der Gegenüber ist erwachsen, der Gegenüber hat sogar eine Führungsposition inne und ich bin ja nun auch jemand, der jetzt nicht mit so einer komischen Idee um die Ecke kommt, sondern mit etwas, womit viele profitieren werden. Und da muss ich mit solchen Aussagen leben. Ja, das ist sehr, sehr komisch. Oder wenn ich da in ein Zimmer hineintrete und der Chefarzt sitzt auf dem Sessel mit einem Bein über die Stuhllehne, da denke ich mir, hä? Aber gut, das sind Sachen, die erlebt, glaube ich, nicht nur ich als Herzchirurgin, sondern, glaube ich, jede selbstbewusste Frau, die irgendwo hingeht und etwas zu vermitteln hat.
Sie treten auch bei Netzwerkkongressen von Frauen auf und engagieren sich da. Wie wichtig ist das auch für Sie selbst, sich ein Netzwerk zu schaffen?
Also als Chirurgin, die in der Klinik operiert, Tag ein, Tag aus, sind sie mit Netzwerk gar nicht erst, kennen sie nicht. Ne? Das hören sie vielleicht von ihrem Chef am Tisch, dass er erzählt, dass er bei dieser Sitzung war, da eingeladen war und bei dieser Bank war und bei dieser Firma einen Vortrag gehalten hat. Aber als Frau kannte ich das selber nicht und bin dann halt so ein bisschen hineingeraten 2017 mit dem ersten Impulsvortrag auf der Her Career Messe in München, wo viele Frauen auch vor Ort waren, die alle auch Spitzenpositionen inne hatten in ihren bestimmten Firmen und dann gemerkt habe, okay, da hört dir jemand zu. Und er findet gut, was du da die ganze Zeit erzählst und sieht da einige Sachen, die sie auch kennt aus dem Alltagsleben. Und ich habe von dieser Unterstützung der Frauen maximal profitiert, kann ich nur sagen, seit 2017, als ich halt zum ersten Mal damit in Berührung gekommen bin und bin beeindruckt. Und das ist eine sehr, sehr verlässliche Sache. Sie sind das Fels in der Brandung und ich weiß, auf die kann ich immer zählen, wenn ich irgendetwas brauche oder irgendeinen Rat brauche. Und ich bin immer gerne bereit und habe gelernt, dass ich dieses auch weitergeben muss. Und das ist auch gut so, weil Netzwerken unter Frauen ist nicht bekannt. Und das ist aber das, was uns noch so als i-Tüpfelchen fehlt, uns Chirurginnen, dass wir uns gegenseitig vernetzen und dann auch bitteschön gegenseitig auch helfen.
Wobei ziemlich am Anfang Ihres Buchs sich ein Satz findet, den ich recht bitter fand und der ganz anders klingt, nämlich: Ich habe noch nie erlebt, dass eine Ärztin eine Kollegin unterstützt hat. Ja. Das klingt, als gäbe es gerade unter Frauen mehr Konkurrenz als Solidarität. Ist das so?
Ja, also in meinem Fachbereich. In der Herzchirurgie ist das meine Erfahrung, dass ich noch nie erlebt habe, dass eine herzchirurgische Kollegin mich unterstützt hat. Noch nie. Und als ich das dann halt erfahren habe, dass das außerhalb der Chirurgie oder Medizin doch stattfindet, dachte ich mir, toll, super, ne? Das war mir ja auch so noch nie bewusst gewesen. Und umso mehr, finde ich, muss man das jetzt übertragen in die Medizin und im Speziellen in unsere Herzchirurgie. Und immer, wo ich dann halt in einer entsprechenden neuen Klinik war und oberärztliche andere Kolleginnen hatte, habe ich davon erzählt, habe gesagt, da ist diese Messe, komm mal mit und es ist gut, Solidarität untereinander. Das versuche ich immer noch zu übertragen in unsere Medizin und das muss auch stattfinden.
Ist es vor allem der menschliche Umgang, der dann besser werden müsste, oder müsste man im System und politisch andere Weichen stellen?
Ja, ich finde beides, ne?
Die Politik, wo könnte man ansetzen?
Also jetzt ganz berühmtes Thema ist die Frauenquote. Jetzt verdrehen natürlich einige, wenn sie uns zuhören, sicherlich die Augen. Jetzt kommt sie schon wieder mit der Frauenquote. Das habe ich vor einem Jahrzehnt höchstwahrscheinlich auch so gemacht, die Augen verdreht. Weil ich dachte, wenn du gut bist, schaffst du es auch ohne die Quote. Und ich habe es jetzt aber leider bitter am eigenen Leibe erfahren, dass es tatsächlich nicht ohne diese Quote geht. Ja? Sehen Sie, wenn ich sage, in der Herzchirurgie gibt es keine einzige herzchirurgische Chefin. Ja. Oder wenn Sie sich die Gesellschaften angucken, nicht nur jetzt bei uns in der Herzchirurgie, sondern generell in der Chirurgie, haben wir kaum Frauenvertreter. Und wir müssen auch in der Medizin eine Quote haben, damit diese selbstbewussten Frauen, wenn sie sich denn bewerben, dann nicht wissen, dass sie nicht scheitern an den Egos oder an den mangelnden Förderungen, sondern wissen, okay, die Position ist für mich da. Ich sage auch immer, wenn die Quote da ist und wir diese Position innehaben, wenn wir gut sind, werden wir bleiben. Wenn wir schlecht sind, werden wir gehen müssen. Das ist bei den Männern ja nicht anders. Und deshalb bin ich erstens für die Quote und zweitens ist es auch natürlich wichtig, dass die entsprechenden Chefs, die jetzt in diesen Positionen sind, auch mal ein bisschen mitziehen. Ja? Diese Chefs haben alle Ehefrauen, diese Chefs haben alle Töchter, die auch alle selbstbewusst sind und auch stolz uns im OP immer erzählen, was die Tochter heute gemacht hat und die Ehefrau, was sie Tolles geleistet hat. Aber den Mitarbeiterinnen gegenüber sind sie dann alle ganz, ganz auf einmal mittelalterlich. Ja? Und auch da muss sich was ändern.
Dilek Gürsoy in SWR2 Tandem. Ich sage auch nochmal den Titel des Buchs: Ich stehe hier, weil ich gut bin, erschienen bei Eden Books. Mein Name ist Bernd Lechler, die Redaktion hatte Elinor Krogmann. Schönen Abend.